schön, mal wieder bei euch zu sein. Ist ein Wunder, dass ich heute hier stehe. Ich habe auf der Fahrt hierher vor Stuttgart schneidet mich so bei Tempo 100, 110 ein Fahrzeug, wo von der rechten Spur rüberzieht, ohne zu blinken. Ich musste eine Vollbremsung hinlegen, drehe mich mit 100 Stundenkilometern im Kreis auf der Autobahn. Ich wusste nicht, was passiert ist. Das war nicht fassbar. Ich habe mich auf die Leitplanken zurasen sehen. Plötzlich war wie wenn ein Puffer dazwischen mir und der Leitplanke ist. Ich werde zurückgeschleudert von der Leitplanke, ohne sie zu berühren. Ich sehe mich auf ein Auto zuschleudern. Dann wieder werde ich von dem Auto weggestoßen, drehe mich nochmal und habe das Fahrzeug schließlich unter Kontrolle. Der andere ist abgehauen und ich war dann plötzlich, kam so eine Ruhe, so ein Frieden über mich. Normal, jetzt erst als ich hier reinkam, war ich. Also ich danke allen auch, die für mich heute gebetet haben, die für eine gute Feder hat gesagt, sie hat starke Bedrängung gespürt und hat gebetet. Und ich hatte auch heute Morgen für die Fahrt gebetet. Also danke, Papa, danke. Ich habe noch so ein Wunder noch nie erlebt. Ich habe sowas einmal erlebt bei der Bundeswehr vor 40 Jahren, als uns ein Panzer frontal entgegenkam in Grafenwöhr und wir mit dem Unimog gefahren sind, sind ausgewichen und haben uns auch gedreht, haben uns mehrfach überschlagen und es ist nichts passiert. Das war Wahnsinn. Ja, wir wollen heute etwas über nicht Weihnachten und doch hat es mit Weihnachten zu tun, nachdenken. Der Titel meiner Ansprache, meiner Rede heißt, ich habe dich je und je geliebt. Viele Weihnachtserzählungen beginnen ja mit diesem Vers aus dem Galaterbrief 4 bis 5. Als dann die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren, unter das Gesetz getan. Er sollte die loskaufen, die in der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekommen. In vielen christlichen Zirkeln erweckt dieser Vers manchmal den Eindruck, im Himmel herrschte an jenem Weihnachtsnachmittag Alarmstufe Rot. Wir müssen jetzt endlich mal was machen, das Problem Mensch und Sünde lösen. Wir müssen den Sohn schicken, dass jetzt endlich mal was passiert. Das ist auch an Weihnachten passiert, aber ich möchte heute gerne den Zoom 24. Dezember in den Weitwinkel umstellen. Ich möchte, dass wir das große, ganze Bild sehen. Dass wir hineinschreiten in die ewige Dimension der Liebe und Zugewandtheit des himmlischen Vaters zu uns, seinen Kindern, die er von Anfang an in sein Ebenbild geschaffen hat. Wir sind nicht ein Experiment gewesen für Gott, mal sehen, was passiert, was wir rauskriegen, sondern wir waren von Anfang an in sein Bild gestaltet und geschaffen. Und er hatte von Anfang an einen vollkommenen und ewigen Plan für uns, für das Gelingen unserer Schöpfung. Und das ist dieser Vers, den wir betrachten werden, Jeremia 31,3. Von ferne ist der Herr mir erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich je und je geliebt. Darum habe ich dich, jeden Einzelnen hier im Raum, zu mir gezogen, aus lauter Güte. Wie dieser Text sagt, es geht um den Urbeginn und um die Qualität unserer Erlösung. Gott hat dich schon erlöst, bevor es Raum und Zeit gab. Er hat dich gesehen, bevor es Raum und Zeit gab. Die gängige latente Meinung in weiten christlichen Zirkeln ist die, Gott möchte dich gerne erlösen und lieben, aber macht es von deiner Reaktion auf sein Erlösungsangebot, das du betrachten, intellektuell begutachten musst und dann bejahen musst, abhängig. Und wenn du zum Erlösungsangebot ein eigenes Ja gefunden hast, dann hängt deine Lösung auch häufig noch davon ab, wie du in deiner Erlösung moralisch lebst. Und dann hast du es vielleicht geschafft. Diese Populärmeinung entspricht aber Gott sei Dank nicht dem, was viele biblische Texte über die Erlösung wirklich sagen. Und da wollen wir ein bisschen heute Morgen reinschauen und wirklich frohe Weihnacht erleben. Schauen wir mal den Eingangsvers an und betrachten ihn ein bisschen tiefer. Von ferne ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Gott sagt, ich habe dich ewig geliebt. Ich habe dich schon immer geliebt. Lange bevor es dich gab, bevor du mich kanntest, habe ich dich gekannt und geliebt. Der Vers gilt natürlich vordergründig dem Volk Israel, aber wir sind in den Ölbaum Israel eingepfropft. Die ganzen Verheißungen Israels, die Heilsverheißungen gelten uns. Israel ist die Blaupause, die Matrix der Erlösung für uns alle. Halten wir fest, Gott, der für uns nicht vorstellbar außerhalb von Raum und Zeit existiert. Wir können uns Ewigkeit nicht vorstellen. Wir nehmen das Wort gerne in den Mund, aber wir wissen nicht mal ansatzweise, was es bedeutet. Gott, der in der Ewigkeit liebt, hat uns in der Ewigkeit gewollt, gesehen, lange bevor wir auf seine Angebote eingehen hätten reagieren können. Und Gott war von Ewigkeit her vorbereitet, uns zu erlösen. Er war nicht überrascht, als Adam von der Frucht aß oder Eva. Da war nicht Alarmstufe Rot im Himmel, oh Gott, was ist passiert? Gott sagt, oh Gott, was ist passiert? Sondern er war vorbereitet, er wusste, dass das passieren würde. Gott hat es vorhergesehen, es war geplant. Der zweite Aspekt, den wir betrachten in diesem Vers, ist der Umstand, dass Gott uns bezüglich unseres Heils nicht fragt, würdest du gerne, hättest du die Güte und die Gnade zu mir ja sagen. Sondern es heißt hier, ich habe dich zu mir gezogen. Ich möchte zwei weitere Verse zum Ziehen mit euch mal lesen. Johannes 6,44, dort sagt Jesus, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Johannes 12,32, und ich, Jesus, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie ein paar, alle, Pass ist das Wort, alle, allumfassend, will ich sie alle zu mir ziehen. Es ist interessant, wenn du im griechischen Grundtext mal das Wort ziehen anguckst, ist das Wort helkuo. Und das heißt starkes Ziehen und Zerren. Dieses Wort kommt vor als die Jünger, die voll Netze ins Boot zerren, als die Frau den Brunnen, den Eimer in den Brunnen hochzieht, als Paulus vor den Hohen Rat gezerrt wird. Es ist ein gewaltsames, intensives, mechanisches Ziehen. Es hat mit Kraft und Gewalt zu tun. Gott zieht. Jetzt vergewaltigt uns Gott aber auch nicht in sein Heil oder seine Liebe, sondern sein Ziehen hat etwas mit seiner unwiderstehlichen Attraktivität zu tun, die sein Wesen auf jeden Menschen, der ihn mit einem klaren Blick sehen kann, ausübt. Es gibt einen klaren Blick, einen ungetrübten Blick auf die Herrlichkeit, die Schönheit Gottes, die dich blown away macht, die dich wegbläst, die dich überwältigt. Dieser Liebe kannst du nicht widerstehen. Aber diesen Blick können wir nicht selber erlangen. Den Blick können wir nicht kriegen durch intellektuelles Betrachten Gottes, sondern dieser Blick wird uns von Gott geschenkt. Ich möchte euch einen Vers zeigen, der das so wunderbar klar macht. Jesaja 25, 6 bis 8. Und der Herr Zebaoth wird allen Völkern machen auf diesem Berg ein fettes Mahl. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegtun, damit alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Das ist ein so gigantischer Vers. Hier macht der Prophet klar, dass die Menschen eine Schleierhülle haben, dass wir einen Schleier haben. Wir können von uns aus Gott gar nicht erkennen. Gott muss diese Hülle entfernen und dann können wir ihn ungehindert in seiner ganzen Herrlichkeit sehen. Und wir können ihm nicht widerstehen. Gott liebt uns von Ewigkeit her. Und wenn die Zeit gekommen ist, Pleroma, die gegebene Zeit, die gelegene Zeit, aus unserer selbstgewählten Autarkie und Rebellion gegen ihn aufzuwachen, dann zieht er uns mit seiner unwiderstehlichen Liebe an sein Herz, indem er sich uns offenbart, uns eine Wahrnehmung seines Wesens schenkt, die wir aus uns niemals hervorbringen könnten. Er entfernt den Schleier unserer geistlichen Blindheit und nicht wir. Er entfernt den Schleier deiner geistlichen Blindheit, nicht dein religiöser Verstand. Er ist es, der dir die Augen schenkt, die Augen auftut, der dich sehen lässt, der dich schauen lässt, der dich ihn erkennen lässt. Und dort, wenn er den Schleier entfernt hat, wird Christus in uns geboren. Wir werden von Neuem geboren und Christus wird in uns geboren und wir erleben Weihnachten. Schauen wir im Neuen Testament in Lukas 15 drei Gleichnisse an, die ihr alle kennt, in denen Jesus klar macht, es ist Gott der Vater, der Handelnde in unserer Erlösung und nicht wir. In allen drei Gleichnissen, die Jesus in Lukas 15 als Antwort auf die Frage erzählt, warum er mit den Sündern ist, legt Jesus den Nachdruck auf die suchende und handelnde Initiative Gottes bei unserer Erlösung und Rettung. Schauen wir uns die Gleichnisse mal kurz an. Das erste Gleichnis, ihr kennt es alles, aber ist, Gott ist der Hirte, der sein verlorenes Schaf suchen geht. Lukas 15, 4-6. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und so eines verliert, der nicht lasse die 99 in der Wüste hingehen nach dem Verlorenen, bis er es finde. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf seine Schultern mit Freuden. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde, Nachbarn und sagt, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden. Ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Wer sucht hier wen? Es ist Gott, der Vater ist der Hirte. Er macht sich auf, dich und mich zu suchen. Nicht du suchst ihn, er sucht dich. Er sucht dich. Ein Schaf kann seinen Hirten nicht finden. Ein Schaf kann auch nicht allein nach Hause finden. Ich hatte das Privileg, in Jerusalem in einem christlichen Beduinencamp zu sein. Und da haben sie uns mit ein bisschen was über Schafe beigebracht und Ziegen. Und haben uns gezeigt, dass ein Schaf überhaupt nicht in der Lage, keinen Orientierungssinn hat, nicht alleine zurückfindet. Es ist hilflos, wenn der Hirte es nicht findet. Genauso wie die Schafe die Stimme des Herrn hören. Sie haben drei Schafherden ineinander getrieben und dann haben sich die drei Hirten am Ende des Platzes aufgestellt und haben gesungen. Und die Schafe waren innerhalb von 5 Minuten, war jede Herde bei dem Hirten. Die haben die Stimme des Hirten gekannt. Ne? Es war krass. Ich habe so viel gelernt dort. Aber der Hirte macht sich auf, das Schaf zu suchen. Gott macht sich auf, dich zu suchen. Nicht du suchst ihn, auch wenn es nicht passt. Und wenn er dich gefunden hat, bittet er dich nicht höflich. Hättest du die Gnade, mit mir mitzukommen? Lauf schön hinter mir her. Du weißt, du bist abgehauen. Jetzt hast du siehst, was passiert. Lauf schön hinter mir her, bleib schön. Ich laufe auch nicht so schnell, aber du musst an mir dranbleiben. Macht er das? Er packt das Schaf und lädt es auf seine Schultern. Das kann zappeln, wie es will. Es kann sagen, ich will dabei sein, du kommst jetzt mitten in die Hürde. Gott packt dich und trägt dich nach Hause ins Himmelreich. Er trägt dich und nicht du bringst dich ins Himmelreich. Nichts trägt das Schaf zu seinem Gefundenwerden bei und zu seiner Heimbringung bei. Gott ist der komplett Handelnde. Und das ist frohe Botschaft. Frohe Weihnachten. Schauen wir ein weiteres Gleichnis an. Die Frau, die eine Münze verloren hat. Gott ist die Frau, die eine Lampe anzündet, das Haus fegt, überall nach dem verlorenen Geldstück sucht. Lesen auch den Vers. Welche Frau, die 10 Drachmen hat, wenn sie eine Drachme verliert, nicht das Licht anzündet, kehrt das Haus um und sucht mit Fleiß, bis es sie findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie Freunde, Nachbarn und spricht, freut euch mit mir. Ich habe meine Münze gefunden, die ich verloren habe. Ein bisschen verdreht hier der Text. Es ist interessant, eine Münze ist ein toter Gegenstand. Eine Münze lebt überhaupt nicht, ein Schaf lebt ja noch. Ne? Eine Münze lebt gar nicht. Eine Münze kann sich auch selber nicht verlieren. Die Frau hat die Münze verloren. Und wer sucht sie? Gott, die Frau sucht. Sie wendet das ganze Haus um. Die Münze kann ich rufen, hallo, huhu, unter dem Sofa, rechts, links, beim Stuhlbein sitze ich, liege ich. Eine Münze ist tot. Eine Münze ist tot. Das ist das, was in Epheser 2, 4-5, ihr könnt es lesen, steht. Gott, der reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren, durch die Sünde, die Verfehlung, samt Christus lebendig gemacht. Du kannst gar nicht ihn finden. Du kannst auch nicht sagen, hey, hol mich, find mich. Es ist sein Job. Er sucht die Münze, bis er sie findet. Und dann ist Party im Haus, wenn er sie gefunden hat. Meisterlich beschreibt Paulus das auch in diesem Philipper 1, 6 Vers. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführen wird und an den Tag, an Jesus Christus wiederkommt, vollenden wird. Gott findet dich, Gott entwickelt dich, Gott vollendet dich. Das ist wirklich frohe Botschaft, da ist kein Platz für dich. Er ist der komplett Handelnde von A bis Z. Gehen wir ins dritte Gleichnis, kennt ihr alle, das Gleichnis der verlorenen Söhne. Gott ist auch der Vater, der seinen Kindern nachschaut, auf sie wartet, der hinausläuft, ihnen entgegnet, der sie umarmt, ihnen gut zuredet, sie bittet und drängt, nach Hause zu kommen, der auf ihre Bußdeals, mach mich zu einem Tagelöhner, verzichtet, gar nicht darauf eingeht, sondern skandalös die volle Kindschaft mit allen Rechten wiederherstellt, ohne moralische Vorleistung und Forderung. Das Interessante in diesem Gleichnis ist, wie das Gleichnis anfängt. Jesus sprach, ein Mann hatte zwei Söhne. Sie wurden nicht erst Söhne, sie mussten ihre Sohnschaft nicht erst verdienen, unter Beweis stellen, sondern sie waren Söhne von Anfang an. Mit ihrer Geburt waren sie Söhne und sie sind immer Söhne geblieben. Da ist nichts, was sie beitragen konnten, ihre Sohnschaft zu entwickeln. Die war da, die Sohnschaft, die war immer da und war immer gegeben. Sie waren Söhne von Anfang an. Also sie wussten beide noch nicht, was es bedeutet, Sohn zu sein. So geht es uns auch oft. Wir sind Kinder Gottes, aber wir wissen nicht, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Wir wissen manchmal noch nicht mal, dass wir ein Kind Gottes sind. Und so auch diese beiden Söhne, die ein Gleichnis sind für die Menschen. Menschen, die entweder in Religion oder in Rebellion verloren sind. Der eine wollte alles richtig machen, ist gescheitert. Der andere hat in Rebellion gelebt, ist auch gescheitert. Beide werden durch die Gnade des Vaters gezogen. Beide müssen durch ihr Versagen hindurch und die geduldige Gnade des Vaters erfahren, wer sie wirklich sind. Leute, wir lernen nur durch Erfahrung, nicht durch theoretisches Kopf-zu-Kopf-Wissen. Erfahrung ist der Weg ins Vaterhaus für uns alle. Du warst schon immer das geliebte Kind deines himmlischen Vaters und er beobachtet dich schon, bevor es dich gab. Und er kann es kaum abwarten, dich in das Vaterhaus hineinzuführen. Egal wie du verloren bist durch ein Leben in Religion oder in Rebellion, beide Irrwege gebraucht Gott zu deinem Besten. Es gibt nichts, was Gott nicht gebrauchen kann. Wir kommen auf den Weg des Scheiterns zum Vater, nicht indem wir alles richtig machen. Das ist so. Wenn du die ganzen biblischen Geschichten siehst, dann siehst du immer viele große Männer Gottes haben gescheitert, haben Gnade erfahren, dann waren sie auf dem richtigen Weg. Wenn wir alles richtig machen, leben wir in der Selbsterlösung und erlösen uns letzten Endes selber. Gottes Bund ist nicht bilateral, also gegenseitig. Gottes Bund ist immer unilateral, einseitig. Gott macht einen Bund mit dir und nicht du einen Bund mit ihm. Wenn du das Alte Testament liest, da sagt Gott immer wieder über Israel, du hast einen Bund mit mir geschlossen, aber du hast ihn nicht gehalten, aber ich werde meinen Bund halten. Immer wieder betont Gott, es geschieht wegen meinem Bund, den ich gehalten habe. Er ist der, der den Bund hält. Das ist das unfassbare und skandalöse Geschenk der göttlichen Gnade. Wir lernen so viel mehr aus unseren Fehlern als aus unseren Erfolgen. Gott ist ein Meister, unsere Schwachheit, unser Versagen zu benutzen und in Gold zu verwandeln. Darum heißt es im 2. Korinther 12, 9 so deutlich, lass dir an meiner Gnade genug sein, denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit